das ist jetzt kein normaler Spaziergang oder so eine normale Wanderung, wie man es hier vielleicht unternehmen würde. Das ist schon fast Gebirge, sehr steiles Gelände. Also da geht es dann wirklich auch mal hunderte Meter runter von der oft schmalen Wanderroute. Und das hat das dann eben auch dann schwierig gemacht, sie da zu suchen, weil die Polizei und die Suchkräfte eben nicht alles erreichen konnten, nicht alles absuchen konnten. Dann kommt noch dazu, dass es da sehr dicht bewachsen ist und schwer einzusehen. Und so wurde die Suche dann auch nach einer Woche eingestellt.
Ost-West-Fälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach, wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben, denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann, die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
September 2020. Corona hat Deutschland und die Welt fest im Griff. Scarlett S. aus Bad Lippspringe will sich davon aber nicht entmutigen lassen. Sie will was erleben. Sie packt ihren Wanderrucksack und macht sich auf in den Schwarzwald. Dort will sie eine 120 Kilometer lange Wanderung unternehmen. Während der letzten Etappe verschwindet Scarlett dann spurlos und eine Suche beginnt, die auch 3 Jahre später nicht abgeschlossen ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ost-West-Fälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und ich habe mich heute mit Birger Bärbüsse zusammengesetzt, stellvertretender Leiter der NW-Lokalredaktion in Paderborn. Hallo Birger.
Hallo.
Birger, du hast dich intensiv mit dem Fall Scarlett beschäftigt und auch immer wieder in der Neuen Westfälischen darüber berichtet. Mit dir zusammen würde ich jetzt gerne diesen Fall nochmal von Anfang an erzählen. Also, Scarlett S. kommt aus Bad Lippspringe. Sie wandert gerne, ist auch sehr erfahren darin. Was hatte sie im September 2020 genau vor, Birger?
Sie ist in den Südschwarzwald gefahren, Anfang September. Und sie wollte die rund 120 Kilometer lange Tour von Stühlingen nach Wehr wandern. Das ist der sogenannte Schluchtensteinweg. Und sie wollte das alleine gehen. Sie war vorher auf dem Jakobsweg mit ihrer Mutter. Die konnte da jetzt leider nicht mit. Scarlett war aber mittlerweile eine erfahrene Wanderin und hat sich dann alleine auf die Tour aufgemacht. Das waren 6 Etappen. Und die letzte Etappe führte dann von Todtmoos nach Wehr. Und auf der ist sie dann ja verschwunden.
Wo und wann wurde sie das letzte Mal gesehen, beziehungsweise gab es den letzten Kontakt mit Scarlett?
Das war am 10. September 2020. Das war Kontakt per WhatsApp zu ihrer Familie, zu Freunden. Und da wollte sie eben auf diese letzte Etappe aufbrechen. Sie ist auch noch gefilmt worden von einer Überwachungskamera. Da gibt es also Bilder, mit denen ist ja später auch nach ihr gefahndet worden. Da war sie in einem Supermarkt, hat noch eingekauft. Und ist dann wohl aufgebrochen, das weiß man noch, aber dann enden um kurz vor 11 Uhr ihre letzten Handyaktivitäten gewissermaßen. Und ja, danach hat sie keiner mehr gesehen. Und am nächsten Tag war sie eigentlich von einer Freundin erwartet worden, die dort in der Nähe wohnte, die wollte sie treffen. Da ist sie nicht aufgetaucht. Ne? Und dann wusste man, sie ist verschwunden, da ist irgendwas möglicherweise passiert.
Die Polizei wird eingeschaltet. Scarlett gilt seitdem als vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung und gibt eine Personenbeschreibung raus. Kannst du die für uns nochmal zusammenfassen?
Ja, also Scarlett war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 26 Jahre alt, war ja kurz vor ihrem Geburtstag. Sie war 1,60 Meter groß, schlank, ungefähr 50 Kilo wurde damals angegeben, lange dunkelblonde Haare, an den Spitzen blondiert. Sie hatte einen roten Trekkingrucksack mit einer silbernen Isomatte und einem gelben Alarm-Herzanhänger. hat eine schwarze Wanderjacke getragen, eine kurze Wanderhose. Da gibt es nachher auch ein Foto, das die Polizei rausgegeben hat. Darauf ist das dann auch alles zu sehen, eben auch von dieser Überwachungskamera. Mhm. Eine Sonnenbrille trägt sie auf dem Kopf, die sieht man da noch. Die spielte nachher im Verlaufe dieses Falls dann auch nochmal eine besondere Rolle. Ja, und sie wurde halt eben auch beschrieben, dass sie zwar alleine unterwegs war, eben eine geübte und trainierte Wanderin war.
Birger, wir reden jetzt die ganze Zeit vom Fall Scarlett, aber Scarlett ist ein Mensch, eine Frau mit Familie, Freundinnen, Freunden, mit einem Job. Birger, was weißt du über den Mensch Scarlett, den wir hier nicht aus den Augen verlieren wollen?
Sie ist sehr früh zu Hause ausgezogen, mit 18 schon, hatte aber trotzdem immer engen Kontakt noch zu ihren Eltern. Ne? Also sie war ja aus dem Paderborner Ortsteil, aus dem Elternhaus nach Bad Lippspringe gezogen, hatte da eine eigene Wohnung, hat Sozialversicherungskauffrau gelernt und das auch abgeschlossen. Hatte dann aber mittlerweile festgestellt, dass das wohl doch nicht so ganz ihres war, wollte da nochmal neue Sachen versuchen, hatte dann mittlerweile auf einer Asienreise, die sie vorzeitig abbrechen musste, weil in dem Jahr dann eben Corona ausgebrochen ist, einen Freund kennengelernt, mit dem sie eigentlich Pläne hatte in China. Sie wollte da Englischlehrerin für Kinder werden. Mit dem Freund hatte sie auch vor ihrem Verschwinden dann nochmal Kontakt. Ja, diese Wanderleidenschaft, die ist kurz vorher ausgebrochen, kann man so sagen, oder hat das so bei ihr ausgelöst. Da war sie dann mit ihrer Mutter ja dann auf dem Jakobsweg, nachdem sie die Asienreise hatte abbrechen müssen. Und man sieht also auf den Fotos oder auch Filmaufnahmen oder Sprachnachrichten da immer ein eigentlich sehr, sehr fröhliches Kind, eine fröhliche junge Frau, freundliches Lächeln, sehr aufgeschlossen. Als sehr aufgeschlossen wird sie beschrieben, weil sie ja dann auch die Nähe da oder die Bekanntschaft von anderen da gesucht und gefunden hat, auch sehr zielstrebig, so wird sie auch von der Familie beschrieben.
Ja, und diese neue Leidenschaft, das Wandern, wird ihr zum Verhängnis auf irgendeine Art und Weise. Nach ihrem Verschwinden machen sich Einsatzkräfte auf die Suche, eine Hundestaffel, eine Drohne sind im Einsatz, aber die Suche ist problematisch. In was für einem Gebiet war Scarlett damals unterwegs?
Ja, also das ist jetzt kein normaler Spaziergang oder so eine normale Wanderung, wie man es hier vielleicht unternehmen würde. Das ist schon fast Gebirge, sehr steiles Gelände. Also da geht es dann wirklich auch mal hunderte Meter runter von der oft schmalen Wanderroute. Und das hat das dann eben auch dann schwierig gemacht, sie da zu suchen, weil die Polizei und die Suchkräfte eben nicht alles erreichen konnten, nicht alles absuchen konnten. Dann kommt noch dazu, dass es da sehr dicht bewachsen ist und was mir später auch die Polizei sagte, viele Bäume da, also die verlieren auch dann im Winter nicht ihre Blätter. Mhm. Das heißt, man kann auch im Winter nicht unbedingt dann alles einsehen. Es ist wirklich alles sehr dicht und schwer einzusehen. Mhm. Und so wurde die Suche dann auch nach einer Woche eingestellt.
Mhm. Und nach zwei Wochen stellte die örtliche Polizei die Ermittlungen dann auch ganz ein, zuständig war dann wieder Paderborn. Birger, gehen die Ermittler zu diesem Zeitpunkt eigentlich von einem Verbrechen aus?
Nein, überhaupt noch gar nicht. Die vermuten ganz klar, dass Scarlett in dem steilen Gelände, so wie ich es eben beschrieben habe, verunglückt ist, möglicherweise abseits der Route abgestürzt sein könnte und dann eben auch leider da schwer zu finden beziehungsweise gar nicht zu finden ist. Vielleicht auch in einem Gebiet mit Funklöchern, sodass sie dann, falls sie zu dem Zeitpunkt noch bei Bewusstsein gewesen wäre, auch nicht mit dem Handy noch mal jemanden hätte alarmieren können oder geortet werden können. Das Handy konnte ja dann auch nicht gefunden werden. Später gab es dann noch mal die Suchaktion im Winter. Aber was ich ja eben schon gesagt hatte, nicht alle Bäume da verlieren eben die Blätter. Also das Gelände bleibt eben sehr schwer zu sichten.
Ein Jahr lang gibt es keine neuen Hinweise, wo Scarlett sein könnte, aber dann fängt die Staatsanwaltschaft plötzlich wieder an zu ermitteln. Warum?
Ja, das hat für großes Aufsehen gesorgt. Dann wurde nämlich ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Anzeige hatte damals ins Spiel gebracht, dass Scarlett umgebracht worden war. Das war eine anonyme Anzeige von jemandem, der sich ja, wie soll man sagen, hobbymäßig mit dem Fall oder auch mit anderen Fällen Beschäftigte, der selber da recherchiert hat. Und der brachte eben ins Spiel, sie könnte ja getötet, entführt vielleicht und dann getötet worden sein. Die Ermittler haben aber auch zu dem Zeitpunkt und auch danach immer gesagt, es gibt keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.
Hm. Birger, es gibt immer wieder auch private Suchaktionen. Eine ist insofern erfolgreich, weil durch sie neue Erkenntnisse gewonnen werden konnten.
Genau, also diese privaten Aktionen gab es immer mal wieder. Die gehen dann auch zurück auf eine Facebook- und Instagram-Gruppe, die immer wieder diese Suchaufrufe auch geteilt hat. Die Ehrenamtlichen dahinter, als sie auf den Fall aufmerksam geworden sind, haben sich da sehr mit beschäftigt, haben dann auch Flyer verteilt, Poster aufgehängt und sind selbst auch immer wieder diese Strecke abgegangen und haben sich dann auch darum gekümmert, also dann auch auf eigene Kosten oder das organisiert, dann noch zusätzliche Aktionen durchzuführen. Zum Beispiel mit Drohnen nochmal über das Gelände abzufliegen, abseits der Route zu suchen oder haben auch eben Hunde mit dahin gebracht, also Mantrailer-Hunde. Und eine dieser Hundesuchen hat dann tatsächlich wirklich die Erkenntnis gebracht, dass Scarlett definitiv die Wanderung angetreten war. Und konnten die Spur verfolgen bis zu einem Parkplatz. Und zwar war das der Parkplatz an der Wehrtalbrücke. Von da gab es keine weiteren eindeutigen Spuren. Das ist aber auch ein beliebter Biker-Treffpunkt, eine beliebte Bikerstrecke. Und deswegen wurde auch noch nach Motorradfahrern gesucht. Da gab es nochmal einen besonderen Aufruf, nicht von der Polizei, aber von dieser Facebook-Gruppe, dass sich bitte Motorradfahrer melden, die da vielleicht irgendwas beobachtet haben. Das hat aber keinen Erfolg gehabt, dieser Aufruf.
Aber das ist schon beeindruckend, wie Leute sich einsetzen. Das sind ja keine Menschen gewesen, die Scarlett persönlich kannten.
Nein, keiner von denen. Teilweise leben die dort unten im Schwarzwald. Teilweise sind das aber auch Menschen aus anderen Gebieten in Deutschland, die das dann erst auch übers Internet gemacht haben, aber dann auch, und das auf eigene Kosten, da hinuntergefahren sind, um dann eben das Gebiet abzusuchen, wie gesagt, diese Flyer zu verteilen. Und ich weiß, dass das auch die Familie von Scarlett dann sehr berührt hat, dass da wirklich wildfremde Menschen sich so für ihre Tochter einsetzen.
Das ist schon beeindruckend. Im November 2021 ist der Fall Scarlett dann zum ersten Mal im Fernsehen, und zwar bei Sat.1 Gold in der Sendung Wenn Menschen verschwinden. Mhm. Wie wurde der Fall da aufbereitet?
Ja, die haben nämlich genau dann diese Gruppe beziehungsweise auch einige der Mitglieder dieser Gruppe begleitet, sind dann wirklich mit rein in den Schwarzwald, sind mit denen da die Strecke abgegangen, hatten auch wirklich sehr beeindruckende Drohnenbilder, die das ganze Gebiet dann auch mal von oben gezeigt haben, wo man wirklich nochmal so einen richtigen Eindruck bekommen konnte, wie undurchdringlich da dieses Gebiet ist. Ich will jetzt nicht direkt sagen, aber das, ja, wie ein Dschungel gewissermaßen. Das ist schon ziemliche Wildnis und eben sehr steil, sehr bergig. Also, was ich eben schon sagte, keine normale Strecke, wo man mal so hergeht. Da muss man schon geübt sein. Und man kann sich dann auch noch besser vorstellen, wie schwierig es da ist, jemanden zu finden. Ich kann mich da immer sehr gut an diese eine Szene erinnern in diesem Beitrag, wo sich jemand nur ein paar Meter abseits des Weges hinter einen Busch gelegt hat. Die anderen hatten nicht geguckt und die sollten dann von da oben mal schauen, ob sie ihn finden. Und es war einfach, er war wirklich verschwunden. Ne?
Keine Chance.
Genau.
Und es gibt auch eine neue Spur, oder in dem Beitrag geht es auch um eine neue Spur zum Parkplatz. Ist das richtig?
Ganz genau. Und da wird eben diese Theorie aufgeworfen, dass Scarlett an diesem Parkplatz, bis zu dem man sie ja gewissermaßen auch mit den Hunden hatte zurückverfolgen können, in ein Auto gestiegen sein könnte. Und dann, ja, was natürlich in dem Fall ein Verbrechen naheliegen würde.
Also neue Theorie. Mhm. Scarlett am Parkplatz in ein Auto gestiegen. Birger, du hast den Staatsanwalt darauf angesprochen. Was meinte der dazu?
Die waren da sehr zurückhaltend, die Ermittler. Also sie haben auch gesagt, man weiß, dass die Hunde bei der ersten Aktion Scarlett dort noch nicht gewittert hätten. Aber eben, dass Scarlett die ganze Etappe hätte wandern wollen. Ja, es wurde versucht, alles abzusuchen. Dieser Parkplatz sei eine theoretische Möglichkeit, aber letzten Endes konnte man es nicht wissen. Also sie waren ja wirklich sehr, sehr zurückhaltend bis skeptisch, was diese Theorie mit dem Auto angeht.
Haben sich nach der Sendung noch irgendwelche Hinweise ergeben?
Ja, ich habe dann mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, das ist die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tingen, im Nachgang dann auch nochmal gesprochen. Es waren dann nochmal 5 Hinweise, die da gekommen sind. Da hatten sich die Personen an die Ermittler gewandt. Allerdings war das dann größtenteils schon bekannte Hinweise, die gemeldet hätten. Eine Meldung war sogar für das Verfahren irrelevant, sagte mir der Staatsanwalt. Eine mögliche Spur war darunter, der wollte die Polizei nachgehen, aber auch daraus ist dann nichts resultiert, was ich irgendwie hätte erhärten können.
Mhm. Birger, um es gerade zu finden, hatte sich ja diese private Facebook-Gruppe gebildet. Mhm. Ja, die startete nach diesem ersten Fernsehbeitrag einen neuen Zeugenaufruf. Da ist von einem Arzt die Rede. Was hat es damit auf sich?
Ja, das stammt auch daher, dass sich auch die Leute aus dieser Gruppe natürlich auch in Foren nochmal austauschen, auf der Facebook-Seite, in Chatgruppen. Und da kam dann wohl auch nochmal der Hinweis, dass auch an dem Tag, möglicherweise sogar mit Scarlett zusammen, auch ein Arzt, ein Osteopath am 10. September auf diese Etappe aufgemacht hatte. Und der wurde jetzt dann gesucht, nicht unbedingt als Verdächtiger, sondern einfach als möglicher weiterer Zeuge, ob er noch etwas hätte beobachten können.
Wurde er gefunden?
Meines Wissens nach nicht. Und auch aus diesem Hinweis ist, wie bei sehr vielen, beziehungsweise fast allen Hinweisen in diesem Fall letztlich nichts geworden.
Mhm. Ein halbes Jahr später, im Juni 2022, ist der Fall dann Thema in der Sendung Aktenzeichen XY. Zum ersten Mal meldet sich auch Scarletts Vater zu Wort.
Genau. Da hat der Fall dann nochmal so richtig dann auch wirklich bundesweite Aufmerksamkeit bekommen. Der Vater saß mit Scarletts Tante dann auch im Studio, hat von Scarlett erzählt und es wurden dann auch erstmals private Bilder oder Filmaufnahmen gezeigt oder auch Sprachnachrichten, sodass die Menschen zum ersten Mal auch Scarletts Stimme in ganz gewöhnlichen Sprachnachrichten, ne? Grüße oder Nachrichten an die Eltern, da konnte man dann mal ihre Stimme hören.
Hast du die Sendung gesehen?
Natürlich, die habe ich gesehen. Ich habe dann auch darüber geschrieben und auch am nächsten Tag wieder mit den Ermittlern gesprochen. Es gab ja auch viele Spielszenen, wo also mit Schauspielern dann nochmal Stationen aus Scarletts Leben, zum Beispiel die Wanderung auch auf dem Jakobsweg mit ihrer Mutter und dann eben die Zeit im Schwarzwald nachgestellt wurden.
Für dich war das vermutlich auch das erste Mal, dass du die Stimme von Scarlett gehört hast, kann das sein?
Ganz genau, ja.
Wie war das da für dich?
Ja, es wurde da schon, also das war dann auch einer dieser Momente, wo dieser Fall oder in diesem, wie du es eben gesagt hast, diese Person dann einfach noch näher an einen herankam. Also was vorher so Fakten waren oder vielleicht einfach ein abstrakter Fall, in dem man recherchierte, über den man schreibt, wie das ja im Journalismus so ist, da kam einem das dann sehr nahe. Das wurde dann persönlich und greifbar.
Mhm. Haben sich nach dieser Sendung irgendwelche nützlichen Hinweise ergeben?
Hinweise gab es einige, also deutlich mehr als bei der anderen Sendung. Ich glaube schon alleine bis zum Ende der Sendung waren es ungefähr 50. Da riefen Menschen an, die glaubten, Scarlett am Tag ihres Verschwindens noch gesehen zu haben. Oder Leute, die meinten, sie hätten vielleicht einen Gegenstand gefunden, der ihr gehören könnte. Am nächsten Tag sind es dann, glaube ich, über 100 Hinweise gewesen. Es waren überwiegend aber Sichtungen und eben Vermutungen, was aus ihr geworden sein könnte.
Also diese Hinweise wurden erstmal geprüft und im September meldet sich die Staatsanwaltschaft dann wieder zu Wort. Mit welchem Ergebnis?
Es gab keine heiße Spur. Das war dann also erneut sehr ernüchternd. Einige Hinweisgeber waren dann nochmal von der Polizei vernommen worden, aber wie schon bei der anderen Sendung oder zwischendurch bei Hinweisen, vieles war eben bekannt oder Hörensagen, da wurden dann Sachen wiederholt, sodass sich da keine neuen Ansätze für die Ermittlung ergeben haben.
Ein Hoffnungsschimmer gab es im gleichen Monat dann aber doch. Und da geht es um diese Sonnenbrille, genau, die so ähnlich aussieht wie die von Scarlett. Diese Sonnenbrille wird auf der letzten Wanderetappe gefunden. Was haben da die Untersuchungen ergeben?
Das war dann mal wieder, oder das war dann wirklich eine Nachricht, wo man dachte, jetzt kommt vielleicht zumindest ein kleinerer Durchbruch. Das war dann plötzlich etwas sehr, sehr Greifbares, sehr Nahes, weil das eine Sonnenbrille war, wohl vom gleichen Modell, das Scarlett ja im Haar stecken hatte, mhm, wo man also wusste, das hatte sie auf ihrer letzten Etappe auf. Das hatte eine Frau an der Wanderroute gefunden, eine andere Wanderin. Ja, es musste dann untersucht werden. Es gab also eine kriminaltechnische Untersuchung. Weil die Brille da aber offenbar schon länger gelegen hatte, konnte da keine menschliche DNA mehr festgestellt werden und somit dann eben auch nicht mit der DNA von Scarlett bzw. von Scarletts Eltern, die für solche Fälle eine Probe abgegeben hatten, verglichen werden. Die Brille hatte da einfach schon zu lange gelegen und somit konnte aus diesem Fund nichts Neues dann mehr gezogen werden.
Im Februar 2023 meldet sich die Staatsanwaltschaft dann das letzte Mal zu Wort, zum jetzigen Zeitpunkt. Warum? Was hatte sie dazu berichten?
Das Todesermittlungsverfahren, das ja aufgrund dieser anonymen Anzeige eingeleitet werden musste, wurde dann eingestellt und ja, es bewahrheitete sich dann das, was die Staatsanwaltschaft, was die Polizei eigentlich schon immer gesagt hatten: Es gibt keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen. Dafür gab es keine Hinweise und bislang keine Beweise, sodass auch weiterhin völlig unklar ist, wie und warum sie verschwunden ist. Und der Fall wird seitdem wieder als, ich sag's mal, in Anführungszeichen normaler Vermisstenfall behandelt und liegt wieder bei der Polizei.
Scarlett S. ist jetzt seit 3 Jahren verschwunden. Der Fall bleibt ein Rätsel, die Hoffnung bleibt aber auch. Birger, wie ist der heutige Stand im vermissten Fall Scarlett?
Ich habe da vor kurzem dann nochmal bei den Ermittlern nachgefragt, weil jetzt eben auch schon ein halbes Jahr vergangen war, seit das Todesermittlungsverfahren eingestellt wurde, was ja dann auch nochmal eine große Nachricht mit entsprechender Tragweite war. Und ja, man kann sagen, es ist ruhiger geworden in dem Fall. Also es gab nicht mehr viele Hinweise, ich glaube 11 waren es, aber auch da gab es nichts Neues, wie bei den Hinweisen, die es im Vorfeld immer mal wieder gegeben hatte. Ich verfolge ja auch die Facebook- und die Instagram-Gruppe, die sich ja auch als offizieller oder einziger offizieller Kanal der Familie bezeichnet oder bezeichnen darf, weil die wirklich miteinander, ich will jetzt nicht sagen zusammenarbeiten, aber das ist abgestimmt, die kommunizieren, die treffen sich auch gelegentlich. Da wurde nochmal sehr berührend erinnert: Heute ist Scarlett seit 1000 Tagen verschwunden. Das waren aber eher diese emotionalen Erinnerungen, keine neuen großen Aufrufe oder so mehr. Ja, es ist ruhiger geworden, was jetzt nicht bedeutet, dass gar nichts mehr passiert, nur nicht unbedingt so in der Öffentlichkeit. Ich weiß, dass es noch private Suchaktionen hier und da gegeben hat oder Flyer oder Poster verteilt oder aufgehängt worden, auch auf der Etappe selber, auf der Scarlett verschwunden ist. Da kann man nicht an ihr vorbeigehen. Mhm. Da gibt es Suchplakate oder so kleine Gedenksteine. Auch die Polizei hat noch einmal gesucht nach einem dieser wenigen Hinweise. Aber wie so oft ist daraus nichts geworden, was irgendwie in dem Fall nochmal weitergeführt hätte. Dann stand jetzt der Jahrestag an und da wollten sich dann die ehrenamtlichen Gruppenmitglieder, die da suchen, und einige Mitglieder von Scarletts Familie dann auch nochmal treffen und eben die letzte Etappe gemeinsam wandern.
Birger, dich lässt der Fall offenbar auch nicht los. Kurz vor dem 3. Jahrestag ihres Verschwindens hast du Scarletts Vater, Ralf S., zu Hause besucht. Mhm. Ich stelle mir das sehr schwierig vor.
Das war es auch, ja. Mhm. Das war sehr intensiv und das war jetzt kein Termin wie jeder andere. Da habe ich mich schon im Vorfeld dann sehr lange mit beschäftigt, viele Gedanken gemacht, wie wird das, was will ich fragen, was kann ich fragen, wie geht man dann damit um. Und ja, ich bin dann auch wirklich, also schon auf der Fahrt dann zu ihrem Vater hin oder als wir uns dann da getroffen haben, ein sehr, sehr netter Mann. Aber natürlich wirklich von diesem Schicksal dann auch schwer getroffen. Und das merkt man. Also im Gespräch haben wir sehr viele Pausen gemacht. Da wurde natürlich auch geweint. Mhm. Das war schon das hart. Das hat mich auch lange nicht losgelassen.
Mhm. Seit 3 Jahren begleitest du diesen Fall. Mal mehr, mal weniger intensiv. Jetzt hast du noch den Vater von Scarlett besucht. Das ist natürlich dein Job als Journalist, klar. Aber du bist auch Mensch. Was macht dieser Fall mit dir? Wie sehr berührt er dich?
Ja, wie ich es eben schon einmal gesagt habe, wie bei vielen Sachen, über die man berichtet, fängt das erstmal gewissermaßen mit der Routine an. Hier gibt es einen Unfall, hier gibt es eine Entwicklung, jetzt ist hier ein Vermisstenfall, das ist erstmal Routine, man schreibt darüber, man arbeitet das auf, man recherchiert das, es ist aber am Anfang zumindest bei diesen Standardfällen erstmal noch weit weg und dann entwickelt sich in dieser Fall dann zu etwas, was ja kein Ende findet, weil es gar nicht diesen Abschluss gibt und immer wieder neue Entwicklungen und es geht immer weiter und man sieht dann nach und nach, was dann noch dahinter steckt. Also von einem, du hast das eben schön gesagt, ne? Es gibt den Fall Scarlett, es gibt aber auch eben den Mensch Scarlett und es gibt die Menschen, die dahinter stehen, ihre Familie, ihre Freunde und ihren Bekannten. Je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man mit denen spricht oder sie dann ja persönlich trifft, umso mehr berührt es einen selber. Und ich merke das auch bei mir, das ist jetzt nichts, wo ich mich jetzt nur im Büro mit beschäftige, sondern wo ich dann auch mal in meiner Freizeit, dann hat man das Handy in der Hand und dann googelt man nochmal oder dann fällt auch noch was ein, ich könnte nochmal vielleicht in diesem Wanderchat oder so nachgucken, vielleicht findet man da noch was, also wo die Gedanken tatsächlich das immer wieder hingehen. Das habe ich nicht bei vielen Themen, über die ich schreibe, bei diesem schon, das lässt einen dann nicht los und der Aspekt kommt dann noch dazu, also vor allem jetzt seit diesem wirklich sehr berührenden Treffen mit Scarletts Vater. Ich bin ja selber Vater, ich habe 3 Söhne. Wenn man das dann nochmal sieht, was das macht mit einer Familie, dieses wirklich total ungewisse Schicksal, was ist aus meinem Kind passiert? Also ja, das ist heftig.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Vor 3 Jahren bricht die damals 26-jährige Scarlett S. zu einer Wanderung in den Schwarzwald auf und verschwindet. Unermüdlich haben seitdem Einsatzkräfte, Angehörige, Ehrenamtliche Scarlett gesucht. Leider vergeblich. Doch ans Aufgeben denken sie nicht. Die Suche geht also weiter. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Selina Allert. Und vielen Dank an Birger Berbisse. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts@nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.